Also man hat erstmal alles fotografiert, was einem vor die Linse kam.
Also wie heute
eigentlich. Wie heute eigentlich, aber natürlich unter ganz anderen Bedingungen. Die Welt ist ja nicht rechteckig.
Die Erfahrung hat wahrscheinlich auch jede und jeder von uns schon mal gemacht, wenn ein Foto von einem selbst gemacht wurde und man gesagt hat, so sehe ich doch gar nicht aus.
Blinder Fleck. 30 Minuten Wissenschaft mit Simon Linder.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Blinden Fleck. Ich bin Simon und ich begrüße in diesem Podcast in jeder Folge eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler. Und mein jeweiliger Gast bringt immer ein wissenschaftliches Thema mit dem er oder sie sich beschäftigt hat und von dem er oder sie sagt, das ist relevant, darüber sollte man was wissen. Und wenn man das nicht tut, ist das eigentlich ein kleiner blinder Fleck. Welches Thema mein Gast mitbringt, das weiß ich nicht. Meine Rolle ist hier also, dann die richtigen Fragen zu stellen, damit ihr alle, die diesen Podcast hört, hoffentlich, genau wie ich, viel dazu lernt. Heute zu Gast ist Anna Grebe. Sie ist promovierte Medienwissenschaftlerin und sie hat sich für ihre Doktorarbeit das Fotoarchiv eines Gesundheitsunternehmens angeschaut. Da liegen über 70.000 Fotos aus 140 Jahren drin und an denen hat sie untersucht, wie in unserer Gesellschaft Behinderung von Menschen konstruiert wird. Sie beschäftigt sich heute viel mit Jugend- und Engagementpolitik, mit Medien und Beteiligung von Menschen. Und das macht sie als Beraterin, Speakerin, Inputgeberin, Autorin, Referentin, Projektmanagerin und für uns hier heute besonders spannend auch als Hochschuldozentin für den Studiengang Medien und Kommunikation an der Berlin University of Applied Sciences. Sie hat in den vergangenen Jahren auch schon an Hochschulen in Konstanz, Valparaiso in Chile, in Linz und in Wien gearbeitet. Und ich bin schon fast geneigt, mit der Frage einzusteigen, wie viele Stunden ihr Tag hat, weil 24 können es nicht sein. Ich vermute, es sind mehr. Aber fangen wir anders an. Erstmal so, herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
War meine Beschreibung von dem, was du so machst und wie deine Dissertation war, war das korrekt oder würdest du gerne noch was ergänzen?
Da habe ich nichts zu ergänzen. Das ist ja, wie du gerade auch gesagt hast, ein kleiner Teil dessen, was ich mache. Ich frage mich das mit den Stunden meines Tages übrigens auch ganz häufig und rede mich dann selber damit raus, dass ich einfach verdammt gut organisiert bin, was auch ein bisschen gelogen ist. Aber es hilft mir dabei, mich selber zu beruhigen und den Überblick zu behalten.
Sehr gut. Dann erzähl uns doch mal, gleich zu Beginn, welches Thema hast du uns heute mitgebracht?
Ja, als deine Anfrage kam, ging bei mir so ein bisschen das Gedankenspiel los. Was ist denn auch die Erwartung, die man an mich hat? Weil, wie du das gerade auch in der superschönen Einführung gesagt hast, ich bewege mich sehr viel im Bereich Partizipation, Jugendbeteiligung, Jugendpolitik. Und da liegt auch derzeit meine größte Expertise. Und weil wir auch immer über Markenbildung sprechen, dachte ich so, ja, dann ist das klar, dann spreche ich über das Thema Jugendbeteiligung und Jugendpolitik, weil ich da am meisten mache und habe mich dagegen entschieden.
Aha.
Ja, genau. Also ich habe mich deshalb dagegen entschieden, weil nicht mit den Erwartungen brechen, sondern weil das etwas ist, mit dem ich sowieso viel arbeite und ich da inzwischen blinde Flecken entwickle. Stattdessen möchte ich gerne mit dir über das Thema fotografische Blickregime von Behinderungen über das sogenannte Inklusionsparadox sprechen.
So, du hast es gesagt, ich muss dich nochmal fragen. Ich muss mir das nämlich aufschreiben, dass ich nicht während der Sendung dreimal nachfragen muss. Fotografische Blick, soweit bin ich gekommen. Sag mal, wie geht's weiter?
Fotografische Blickregime, also wie das Regime von Behinderungen und das möchte ich anhand des sogenannten Inklusionsparadoxes aufzeigen.
Alles klar. Da haben wir was vor für die nächste halbe Stunde ungefähr. Fotografische Blickregime von Behinderung anhand des Inklusionsparadoxes. Bevor ich dich frage, was das ist, weil dafür haben wir dann noch genug Zeit, frage ich dich erstmal, warum sollte uns das interessieren? Also in welchem gesellschaftlichen Zusammenhang stoßen wir auf dieses Thema?
Ein Modethema und das zu Unrecht, weil Mode immer anzeigt, dass es auch etwas ist, was wieder vergeht, ist ja durchaus die Frage nach Diversität, nach Gleichberechtigung, nach Inklusion und wie eine vielfältige Gesellschaft aussieht. Und wenn wir über eine vielfältige Gesellschaft sprechen, dann sprechen wir auch darüber, wie wir einander visuell wahrnehmen, wie wir aufeinander schauen. Und jetzt naht ja die Weihnachtszeit und diese ganzen Plakatkampagnen auch von Wohlfahrtsorganisationen, karitativen Organisationen, wo jene Menschen dargestellt werden, denen wir irgendwie helfen sollen, weil es wird zu Spenden aufgerufen. Und darum dachte ich, es ist eigentlich ein total gutes Thema, mal darüber zu sprechen, wie wir andere Menschen und Andersheit und sogenannte Nicht-Normalität visuell wahrnehmen und was das auch mit der Geschichte der Fotografie als Technik zu tun hat.
Mein spontaner Gedanke, ich habe mal bei einer Hilfsorganisation ehrenamtlich mitgearbeitet, bei Viva Con Agua war das. Und wir haben uns über dieses Thema oder in diese Richtung auch mal unterhalten, weil es darum ging, wie machen wir Werbung für Spenden. Und dann ging es auch darum, wie werden in solchen Spendenzetteln Situationen in den Ländern dargestellt, für die gespendet werden soll. Und dann ist ja ganz häufig das Kind mit schwarzer Hautfarbe, was am besten noch einen aufgedunsenen Bauch hat und drei Fliegen überm Auge. Und da haben damals Viva Con Agua gesagt, ganz bewusst, das machen wir nicht. Und das finde ich ganz interessant. Also ein bisschen habe ich, glaube ich, eine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte. Bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Zu dem Thema hast du ja auch geforscht. Also das ist, wenn ich das auch richtig verstehe, so ein bisschen auch das Thema von deiner Dissertation. Wie bist du damals auf das Thema gekommen?
Ja, wie immer passieren solche Dinge auch über Umwege. Dazu muss man eben verstehen, dass ich etwas studiert habe, was mit dem, was ich jetzt tue, eher weniger zu tun hat. Ich habe an der Uni in Konstanz am Bodensee studiert und zwar einen interdisziplinären Studiengang Literatur, Kunst, Medien und habe im Bachelor als auch im Master den Schwerpunkt auf klassische Kunstgeschichte gelegt und habe mich im Zuge dessen überhaupt Medienwissenschaften, Film, Fotografie, Internet fand ich irgendwie interessant, aber Und um mir dieses Studium aber zu finanzieren, habe ich gearbeitet in der Ausbildung von Zivildienstleistenden, unter anderem für die Caritas, und habe im Zuge dessen sehr viel zu tun gehabt mit Einrichtungen und Menschen, die in solchen Einrichtungen arbeiten, für Menschen mit Behinderung. Und dadurch kamen mir immer wieder solche Prospekte und Jahresschriften und Festschriften in die Hand, in denen Fotografien von Menschen mit Behinderung gezeigt wurden, also auch schon sehr früh, das ist so ein bisschen der Geschichte der Fotografie eingeschrieben, dass sie sehr früh über das Genre der Porträtfotografie eben auch sogenannte Freaks, wie immer in Anführungsstrichen, gezeigt hat. Ich habe mir diese Bilder angeguckt und dachte, das ist ja interessant. Also wie kommt es, dass ich mich selber an der Stelle als normal wahrnehme und aber die Menschen auf den Fotografien irgendwie nicht? Und dann habe ich nach der Methode Trüffelschwein, bin ich auf die Stiftung Liebenau zugegangen, damals also eine große Einrichtung, unter anderem für Menschen mit Behinderungen, und habe gesagt, wie sieht das aus? Habt ihr eigentlich Fotografien? Also habt ihr sowas wie ein Archiv? Und die sagten, ja, also wir haben da so Kisten mit Fotos drin. Und dann habe ich gesagt, ja cool, dann würde ich die gerne alle einmal digitalisieren und mir alle mal anschauen. Ich glaube, ich schreibe da den Doktorarbeit drüber. Professorin davon überzeugt und angefangen.
Okay. Ja. Und du hast gerade gesagt, Freaks in Anführungszeichen. Freak heißt in dem Sinne Menschen, die in irgendeiner Form anders sind als die meisten, die sich das Bild angucken. Oder was heißt Freak?
Genau, also wir kennen diesen Freak-Begriff, glaube ich, so aus der Popkultur ganz stark, orientiert an dem Film von Todd Browning aus den 1930ern, Freaks, kleinwüchsige Menschen, Menschen mit unverhältnismäßigem Haarwuchs, Menschen mit körperlichen Deformationen, der Mann ohne Unterleib und so weiter. Mhm. Und deshalb nutzt man diesen Begriff Freak dann für Menschen, wenn sie sich von einer sogenannten Normalgesellschaft absetzt. Es inzwischen auch viel Selbstzuschreibung übrigens. Mhm. Ja, also dass Menschen das von sich selber, ich bin voll der Freak, um sich selber sozusagen als besonders darzustellen.
Okay, das heißt also, dieser Freak-Begriff war einer, der früher eher vielleicht negativ verwendet wurde und heute lese ich ihn eigentlich relativ positiv. Also gerade, keine Ahnung, wenn ich sage, ich bin Basketball-Freak oder so, dann ist das was ja eigentlich ich eine Besonderheit mit ausdrücken will und was dann was Positives ist.
Genau, aber wir müssen uns das natürlich auch immer so ein bisschen im Wandel der Zeit angucken. Zu welchen Zeiten in der Menschheitsgeschichte war es wichtig, hervorzustechen und in welchen nicht? Ich würde sagen, ein Großteil der Menschheitsgeschichte war es wichtig, eher sozusagen normal zu wirken, auch in einer bestimmten Norm zu entsprechen. Jetzt sprechen wir natürlich in den vergangenen 30, 40 Jahren von einer ganz starken sich Ausdifferenzierung der Gesellschaft, wo es auch in Ordnung ist, sich zu individualisieren und so besondere Merkmale zu entwickeln. Das ist aber noch nicht so alt als Phänomen.
Ja. Ja.
Und insofern macht es einen Unterschied, wenn wir nämlich aufs 19. Jahrhundert gucken, und darüber würde ich gerne auch ein bisschen sprechen, was das mit der Erfindung der Fotografie zu tun hat. Wenn wir über das 19. Jahrhundert sprechen, sprechen wir eher von so einem klassischen Bürgerlichkeitsbegriff, sprechen wir einfach davon, dass Normalität eher tatsächlich als Norm oder Normativität, also im Sinne von festen Regeln und Schranken gesehen wurde. Normalität hat so Randzonen. Da kann sich auch, wie bei so einem Gummiband, sagt Jürgen Link, kann sich immer ganz viel bewegen. Und das ist aber ein relativ neues Phänomen. Sehr, sehr lange war der sogenannte Protonormalismus sozusagen das vorherrschende Gesellschaftsbild. Möglichst ähnlich sein. Heute können wir sagen, es ist toll, anders zu sein, divers zu sein. Das sind ja auch so Claims, die damit häufig einhergehen.
Wenn du dir diese 140 Jahre Bilder angeguckt hast, dann lass uns doch gleich mal reingehen in diese alte Zeit. Also diese Zeit, in der es noch normal war, normal zu sein, vielleicht so gesagt. Und in diese Zeit, in der das mit dem Fotografieren losging. Wie war das da? Also wie, wenn wir gerade auf dieses Thema, was du jetzt mitgebracht hast, mit dem Thema Behinderung auch schauen, wie ging das los mit Fotografie, Behinderung? Wie passte das zusammen? Warum hat man Menschen, wo man gesagt hat, die haben eine Behinderung, warum hat man die fotografiert?
Also man hat erstmal alles fotografiert, was einem vor die Linse kam.
Also wie heute eigentlich.
Wie heute eigentlich, aber natürlich unter ganz anderen Bedingungen. Ne, als in den 1830er Jahren die Fotografie, man weiß ja bis heute nicht so richtig, ob sie erfunden oder gefunden wurde. Ne? Okay. Das kann auch ähnlich wie beim Penicillin sein. Zufällig hat das funktioniert mit dieser Kolloid, mit dem Silberkolloid. Mhm. Hat man erstmal an sehr, sehr wenigen Orten fotografieren können. Also tatsächlich, die technischen Bedingungen waren noch sehr kompliziert, es konnten nicht alle verwenden, aber es bildeten sich dann doch relativ schnell in den darauffolgenden 20, 30 Jahren Fotoateliers und Fotostudios an größeren Orten heraus, zu denen erstmal das Bürgertum und dann später auch immer mehr Menschen wirklich hingegangen sind, um sich fotografieren zu lassen. Ja, und das eben, das kennen wir manchmal, diese alten Porträtfotos, da sitzen Menschen, dahinter sind so Dinge gerafft. Ja. Etwas später kamen dann irgendwie so Säulen dazu, bei denen man sich irgendwie so fest so anlehnt. Genau, das heißt, da hat man erstmal die Menschen fotografiert, und darum meine ich das, alle, die eben an diese Orte gekommen sind. Und aber schon sehr schnell haben Wissenschaftler, und das muss ich gar nicht gendern, weil es waren natürlich Männer, haben Wissenschaftler gesagt, ah, das ist ja ein ganz spannendes Verfahren, um Menschen miteinander zu vergleichen. Ja, die Annahme war, Fotografie ist ein Abbild der Wirklichkeit, a pencil of nature. Ja? Mhm. Also wenn ich etwas abbilde, dann ist das auch so, das ist die Wirklichkeit und die Wahrheit. Und wenn ich anfange, Menschen zu fotografieren und die miteinander zu vergleichen, dann kann ich Typen herstellen und dann kann ich auch Abweichungen darstellen. Ich kann sagen, ah, Francis Dalton hat das gemacht. Der hat gesagt, naja, je mehr Menschen ich fotografiere, und er hat dann so Fototafeln gemacht, desto besser kann ich auch herausarbeiten, wo ein Mensch nachher abweicht, weil er sozusagen geguckt hat, wie diese Merkmale vergleichbar sind. Und darüber tatsächlich können wir schon so ein bisschen Hinweise darauf finden, wie eben eine Normalgesellschaft fotografisch hergestellt wurde und wie aber auch Abweichungen davon, besondere Segelohren. Es gab damals natürlich auch schon sehr starken Antisemitismus, Diskurs über Nasen und so weiter. Dann ging es häufig darum, Kriminelle zu fotografieren. Da kommen wir auch auf die Behinderten, weil psychisch Erkrankte natürlich auch häufig da so mit reingemischt wurden. Wissenschaftler gesagt haben, ah ja klar, es gibt sozusagen so einen devianten Typ. Den erkennen wir auch in der Fotografie und sind in Gefängnisse gegangen und haben Strafgefangene oder dann haben angefangen, in psychiatrischen Anstalten zu fotografieren. In der Salpêtrière in Paris zum Beispiel. Mhm. Charcot hat das gemacht. Und so sozusagen ist dieser Diskurs oder dieses Abhängigkeitsverhältnis von Normalität und Nicht-Normalität über das Darstellen von Menschen und eben auch Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Erkrankungen, mit besonderen Hautbildern und so weiter in diesen Diskurs so reingerutscht.
Ich muss gerade an eine Sache denken, über die ich kürzlich was gelesen habe, als es darum ging, wer kriegt heute eine Wohnung, wo, wer kriegt einen Ausbildungsplatz, wo und so weiter. Da wird ja heute sehr viel auch mit Daten schon gearbeitet, wo kommen die Menschen her. In den USA ist das schon stärker als hier, weil wir auch nochmal stärkere Datenschutzregeln haben und manche Sachen gar nicht abgefragt werden dürfen. Aber da gibt es ja schon eine Entwicklung, die versucht, heute auch festzustellen, wer wird vielleicht irgendwann mal kriminell. Und da sucht man ja auch nach Merkmalen, heute weniger im Äußerlichen, vielleicht auch. Aber diese Idee, die sich damals wohl entwickelt hat oder die damals aufkam, auch beim Fotografieren, die haben wir heute ja immer noch. Also da ist offensichtlich eine Relevanz liegt da drin, von der wir heute auch noch profitieren können, wenn wir uns damit beschäftigen, uns das bewusst machen. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird es halt gefährlich für Menschen mit einer Herkunft, wo jetzt wir vielleicht sagen würden, das ist nicht normal für ein bestimmtes Milieu, für einen bestimmten Job und so weiter. Ist das was, wo du sagst, da ist eine Parallele zu heute auch da?
Das sind zumindest Anschlüsse möglich. Mhm. Ne? Also darüber nachzudenken, was bedeutet visuelle Wahrnehmung, zum Beispiel, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Wir wissen, dass, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen und darüber, mit welchen Daten künstliche Intelligenz gefüttert wird, auch relevant ist, wer diese KI füttert. Und wenn es eben in erster Linie weiße Männer sind, weiße cisgeschlechtliche, heterosexuelle Männer und die tatsächlich die Parameter auch festlegen, wie eine künstliche Intelligenz nachher auf Bilder von Menschen reagiert, dann ist dem schon Diskriminierung oder ist dem zumindest ein schräges Verhältnis und eben genau dieses Verhältnis zwischen Normalität und Nichtnormalität eingeschrieben. Klar, das hängt damit total stark zusammen.
Lass uns nochmal zurückgehen zu dem, was du gesagt hast als Titel. Fotografische Blickregime von Behinderung anhand des Inklusionsparadoxes. Vielleicht teilen wir es mal ein bisschen auf und gucken uns die einzelnen Bestandteile an, damit wir verstehen, worüber wir hier eigentlich gerade reden. Also fotografisch, ich versuche es einfach mal. Fotografisch ist, glaube ich, klar, da geht es darum, man macht ein Foto und vergleicht es daran, oder? Also das ist das, was du mit fotografisch meinst?
Fragezeichen? Ja, also Fragezeichen ist super wichtig, weil die Kulturtechnik des Fotografierens durch das Smartphone bei uns schon tatsächlich so unhinterfragt genutzt wird. Aber deshalb will ich genau bei fotografisch ansetzen. Das habe ich gerade eben schon mal gesagt. Fotografie als Erfindung geht einher mit dem Diskurs der Wahrheit und der Wirklichkeit. Das Ansinnen der Erfinder, es waren vermutlich zwei oder das ist so nicht so klar, zwei Männer. Das Ansinnen war, die Wirklichkeit darzustellen und abzubilden. Sie haben auch gesagt, na klar, das ist ja ein naturwissenschaftliches Phänomen in der analogen Fotografie durch die Sonnenstrahlen, die auf diese Lösung treffen, auf diese Emulsion treffen, ist das auch tatsächlich die Wirklichkeit. Und was sich damit aber auch tatsächlich ergeben hat, ist, und das ist wiederum, wird auch selten hinterfragt, die Welt ist ja nicht rechteckig. Also auch unsere Wahrnehmung ist nicht rechteckig. Mhm. Also wenn man menschliche Wahrnehmung sozusagen sieht, dann ist das so eine Sphäre. Ja. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie unser Blickfeld gestaltet ist. Aber wir gehen unhinterfragt an Bilder von Wirklichkeit heran, die tatsächlich rechteckig sind. Und das bedeutet eben auch, dass Wahrnehmung und vor allen Dingen Fotografie auf unsere Wahrnehmung, auf unser Wahrnehmungskonto einspielt, immer mit der Maßgabe, dass es ein Oben und ein Unten gibt und Ränder, an denen was abgeschnitten ist. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, sich das Thema Fotografie da vorzunehmen. Und auch wenn wir heute von digitaler Fotografie sprechen, sind es ja immer noch Rechtecke. Ja, also das ist eine Konvention, die hat sich erstmal nicht verändert vom Analogen ins Digitale, macht aber ganz viel damit, wie wir tatsächlich unsere Umwelt wahrnehmen.
Es ist das Rechteckige und ich könnte mir vorstellen, dass es 2D ist statt 3D, macht ja auch was aus. Also das leitet ja auch, was wird groß abgebildet, was wird klein abgebildet, wer ist im Vordergrund, wer ist im Hintergrund.
Ganz genau. Ist aber auch ähnlich in der Malerei. Ne? Also das kennen wir tatsächlich. Nach Giotto wussten wir, nach der, sagen wir mal, Etablierung der Zentralperspektive in der Malerei, wussten wir auch, okay, das ist gar nicht so, wie wir es dargestellt haben.
Ja, und Blickregime, ich vermute, das bedeutet dann in gewisser Weise genau das. Also das Fotografische ist das, was derjenige bedient, der das Foto macht und der übt dann eine gewisse Macht auf mich aus und sorgt dafür, dass ich dieses Bild auf eine gewisse Weise anschaue. Also er hat das Regime, was entscheidet, wie mein Blick fällt.
Genau, Blickregime geht und das ist mir jetzt nochmal vorher wichtig zu sagen, ich spreche jetzt nicht über Menschen mit Behinderung, sondern ich spreche über Bilder von Menschen mit Behinderung, nur um das mal vorauszuschicken. Bei Blickregime geht es eben darum, dass wie wir etwas wahrnehmen, wie wir fotografische Subjekte, in meinem Fall jetzt in meinem wissenschaftlichen Fall Menschen mit Behinderung wahrnehmen, hat damit zu tun, welche Arten von Repräsentationen es bereits gibt, also wie das sogenannte kulturelle Bilderrepertoire schon aussieht und hat natürlich was damit zu tun, wie meine eigene Wahrnehmung kulturell geformt ist. Kulturell geformt heißt, ich kenne nicht nur Bilder tatsächlich materialisiert, die bereits existieren, sondern ich habe auch Bilder in meinem Kopf darüber, was normal ist und was nicht normal ist, was viel mit dem, sagen wir, auch biografischen Nahraum zu tun hat. Und Menschen unterscheiden zum Beispiel, wenn ich aufgewachsen bin mit einer Person mit zum Beispiel dem Down-Syndrom, ne, dann ist es für mich leichter, einen Menschen mit Down-Syndrom nicht nur irgendwo zu identifizieren, sondern den sozusagen auch in meinem kulturellen Bilderrepertoire zu verorten. Und Blickregime deshalb, weil unser Sehen und unser Blick und wie wir Dinge wahrnehmen und wie wir sie in diese Schubladen, das ist normal, das nicht normal einordnen, ganz viel mit sozialen, kulturellen und technischen Faktoren zu tun hat.
Das bedeutet, das, was ich kenne, das erkenne ich dann auch eher wieder und es irritiert mich nicht so sehr wie etwas, was ich zum ersten Mal sehe.
Genau.
Ja. Und das Thema Behinderung, du hast gerade eben schon gesagt, also ich gehe weiter, ne? Wir sind bei fotografischem Blickregime von Behinderung. Jetzt sind wir bei der Behinderung angekommen. Du hast gesagt, du bist darauf auch gekommen, dadurch, dass es eben die Option gab über die Stiftung Liebenau. Aber was ist vielleicht an Behinderung auch nochmal besonders, vielleicht nochmal anders als an anderen Merkmalen? Was hat dich daran nochmal besonders gereizt?
Was mich daran besonders gereizt hat, ist, dass es eine lange Darstellungstradition und vor allen Dingen auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung gibt von Psychiatriefotografien oder von so klassischen Patientenbildern. Und dass es eine Darstellungstradition, vermeintlich im Übrigen, eine Darstellungstradition gibt von körperlichen Behinderungen. Das ist das, was ich vorhin meinte, auch mit diesen, du das ergänzt hast durch deine Erfahrung mit Viva Con Agua, ne? Wir haben eine bestimmte Art, Andersheit darzustellen und die wird, wenn es zum Beispiel um Projekte geht, in denen Menschen mit Behinderungen gefördert werden sollen, dann ist das eine Person mit Down-Syndrom, weil wir das glauben zu erkennen aufgrund irgendwie der Lidfalte, der Nackenfalte und der Gesichtsform oder es ist eine Person im Rollstuhl oder eine Person mit einer Spastik und so. Und ich habe gedacht, das ist aber ein bisschen komisch, weil es geht ja nicht nur um körperliche Behinderung. Wir müssen auch noch mal genauer drauf schauen, wie unsichtbare Behinderung sichtbar gemacht wird. Und darum habe ich mir das genau angeschaut. In der Psychiatriefotografie gibt es das schon relativ lange. Da tatsächlich hat man dann Menschen in bestimmte Apparate eingespannt oder festgehalten, während sie fotografiert wurden. Ich dachte, wie ist das denn mit geistiger Behinderung, die man ja vermeintlich gar nicht sieht? Aber die muss ja sichtbar gemacht werden. Darum habe ich mich da so ein bisschen rangewagt, weil ich dachte, da muss es doch mehr geben als die Darstellung von Menschen mit Down-Syndrom, wie wir sie einfach super häufig auch bei so Spendenkampagnen sehen.
Und wie wird das gemacht?
Ja, das ist total spannend, weil es eben nicht nur um das Darstellen geht, sondern alles, was ich vorhin gesagt habe, dieses Zu-Sehen-Geben im Rahmen eines fotografischen Dispositivs. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Es gibt eine in diesem Stiftungsarchiv, mit dem ich gearbeitet habe und sehr exemplarisch gearbeitet habe, eine ganze Reihe an Fotografien aus den 1950er Jahren, in denen junge Männer, also keine Kinder, sondern eindeutig junge Männer, würde ich sagen, so zwischen 18 und 30, 35 Jahren, bei Hochfesten dargestellt wurden. Ostern, Weihnachten, aber auch so beim Nikolaus, ne? Also in so ganz normalen Settings. Die wurden dann gut angezogen, also die haben alle so einen schönen Anzug an. Mhm. Und es sind eindeutig erwachsene Männer. Und um anzuzeigen, dass mit denen irgendetwas in Anführungszeichen nicht stimmt, hat man ihnen Bilderbücher von der Häschenschule in die Hand gedrückt oder Kuscheltiere. Und das verstört. Wenn man sich das anguckt, denkt man so, hä? Also da stimmt doch irgendwas nicht.
Ja.
Das ist jetzt, finde ich, ein sehr exemplarisches, aber auch sehr augenscheinliches Beispiel, wie wir es auch heute tatsächlich noch in der Kommunikation von Wohlfahrtsorganisationen oder von Spendenorganisationen sehen. Durch ein Requisit oder durch eine, in meinem Fall, in der Fall der Bilder, eine Ordensschwester, die dann so ganz paternalistisch die Hand so auf die Schulter legt. Oder wir sehen das jetzt in der modernen Kommunikation, irgendeine Helferin, ein Helfer, meistens, also übrigens dann, wenn es nicht um Behinderung geht, eine nicht weiße Person und eine weiße Person tut irgendetwas oder klopft auch so auf die Schulter. Also darüber wird Andersheit produziert im fotografischen Dispositiv über ein körperliches Merkmal des fotografischen Sujets hinaus.
Das heißt, es gab diese Option zu fotografieren. Und dann hat man aber gemerkt, also es gibt Formen von Behinderung, die können wir fotografieren. Da müssen wir jetzt nicht die Häschenschule mit aufs Bild packen. Aber es gibt auch Behinderungen, bei denen geht das nicht. Und anstatt dann zu sagen, ja, dann lassen wir es sein, hat man überlegt, wie können wir diese Personen jetzt als behindert, als Freak markieren. Ist das das, was dahinter steht?
Ja, also ich würde den letzten Teil deines Satzes nicht unterschreiben, der Rest stimmt. Es geht nicht um Freaks, weil das war vermutlich ein Wohngruppenleiter, der das selber fotografiert hat. Das waren seine Zöglinge, seine Schützlinge und die haben tatsächlich einen guten pädagogischen Anpack zu dieser Zeit schon gehabt, sehr, sehr fortschrittlich. Das ging eher tatsächlich darum, so vermute ich oder habe ich in meiner Forschung vermutet, diese Bilder wurden produziert für die Eltern und für Angehörige.
Ja.
Ja. Also, dass tatsächlich dadurch auch ein Stück weit gezeigt wurde, so wir nehmen ihr Kind, ihren Sohn, so wahr, wie er sie ist. Wir überführen ihn in eine Normalität, nämlich das normale Setting der Porträtfotografie, des Anzugs und so weiter. Aber wir haben schon auch hier an der Stelle die besonderen Bedürfnisse aufgrund der Zuschreibung von geistiger Nichtreife in so einem normativen Sinne, das haben wir im Blick. Also ich sehe das nicht ganz so negativ irgendwie mit Zuschreibung von Freaks, das finden wir viel früher. Aber es ist tatsächlich, das ist so das, was uns da so Unbehagen tatsächlich erzeugt. Mhm. Weil es auch nicht damit zusammenhängt, das ist mir auch wichtig zu sagen, nur weil das so dargestellt wurde, ist das nicht erstmal intentionale Diskriminierung. Das hat was zu tun damit, wie fotografische Modi funktionieren und wie Porträtfotografie seit dem 19. Jahrhundert funktioniert. Und also das sind einfach so ganz viele fotografische Konventionen und Bilderrepertoires und wie wir die Welt sehen, fließt damit ein. Und das sieht man an diesen Bildern total.
Lass uns mal in dem Titel des Podcasts noch ein bisschen weitergehen, bevor der Podcast schon wieder vorbei ist. Wir nähern uns schon der halben Stunde an. Also fotografische Blickregime von Behinderung anhand des Inklusionsparadoxes. Was ist das Inklusionsparadox?
Ja, das ist tatsächlich der Teil meiner Diss, der mich bis heute irgendwie noch beschäftigt, weil ich mich ja mit Partizipation beschäftige und mit Teilhabe. Es wird immer wieder darüber gesprochen, dass wir eine inklusive Gesellschaft sein sollen, ja, so als Zielrichtung und Inklusion als sozusagen operationalisierbarer Begriff genutzt wird. Der Trick an Inklusion ist aber der, und ich mache das immer gerne an einem Bild fest, wenn ich jemanden einschließen möchte, sozusagen zur Tür hineinbitten möchte, muss ich ihn vorher geistig vor die Tür gestellt haben. Das heißt, wenn eine Gesellschaft entscheidet, inklusiv zu sein oder eine Organisation als Einheit entscheidet, inklusiv zu sein, dann muss sie erstmal identifizieren, wen sie denn überhaupt noch dazu holen. Und das ist ein Problem. Weil wir sind als Gesellschaft nicht automatisch inklusiv. Da müssen Bedingungen auch realpolitisch geschaffen werden. Aber es geht ganz häufig einfach für mich um die Bewusstmachung an der Stelle, dass immer noch eine vermeintlich normale Mehrheitsgesellschaft darüber entscheidet, wer denn in ihren Kreis mit hinein darf, aber dafür erstmal automatisch sagen muss, und der und dieses Identitätsmerkmal und die wollen wir noch mit reinholen und die auch. Und dann bittet man sie zur Tür rein. Und das ist ein Paradox. Weil also es ist zumindest eine herausfordernde Angelegenheit, wenn wir zum Beispiel eben auch über visuelle Darstellungen, Repräsentationen sprechen.
Mir ist ein ähnliches Phänomen vielleicht in einem anderen Kontext schon mal bewusst geworden, als ich über die Aussage von Papst Franziskus, die immer wieder kommt, nachgedacht habe, dass er sagt, wir müssen an die Ränder gehen. Damit wird ja der Rand markiert und natürlich ist da ein positives Anliegen dahinter, aber gleichzeitig ist auch wieder klar, wo ist die Mitte und wo ist der Rand. Wenn du jetzt von deiner Forschung her denkst, du sagst, es ist schon ein Paradox und das Besondere am Paradox ist ja, dass es nur ganz schwer zu überwinden ist. Die Alternative kann ja auch nicht sein, zu sagen, ja, dann machen wir das nicht und dann achten wir da nicht drauf. Was schlägst du vor? Wie geht man am besten mit so einem Paradox um?
Genau, also du hast völlig recht. Das heißt nicht, dass man damit jetzt einfach aufhört. Aber ich finde, es geht schon auch immer wieder um eine Begriffsschärfung und um eine Reflexion der eigenen Position. Also Papst Franziskus müsste im besten Falle darüber reflektieren, was es bedeutet, diese Ränder zu benennen. Ja, und aus welcher Perspektive. Und darum, Blickregime setzt darüber voraus, dass es eine Hegemonie gibt. Ja, dass es ein bestimmtes hierarchisches System gibt, bei dem auf einer Seite mehr Macht liegt als auf der anderen Seite. Und das, finde ich, ist super wichtig zu reflektieren, auch wenn es um Fotografie geht, nicht nur bei dem, was uns jetzt auf den Plakatwänden an S-Bahnhöfen und Co. in den kommenden Wochen irgendwie entgegen sozusagen strahlt, sondern das auch immer wieder in dem zu reflektieren, wie wir unser oder auf wen wir unser eigenes Handeln ausrichten. Und ich finde, das ist, das heißt, man darf nicht aufhören, aber sich auch klar machen, dass ein Mehr an Repräsentation, das ist ja auch eine politische Frage, auf die ich jetzt noch eingehen möchte, wenn man sagt, man stellt einfach immer mehr Diversität dar, immer mehr People of Color, also BIPOCs oder Menschen mit Behinderung und so weiter, sich klar macht, naja, klar, es ist aber auch immer eine Frage, dass wie dargestellt wird Und reicht es alleine, mehr Sichtbarkeit herzustellen? Ich glaube nicht. Ich glaube, reine Sichtbarkeit muss trotzdem immer mit einer politischen Agenda einhergehen, die Teilhabegerechtigkeit für alle Menschen herstellt und nicht nur im Sinne eines sogenannten Nachteilsausgleichs. Und das bedeutet, dass wir uns umprogrammieren müssen. Und es bedeutet für mich auch, es ist ein Podcast, ich bin eine weiße Person, ja, dass auch ich das tatsächlich, bin nicht behindert, dass auch ich das tatsächlich immer wieder sozusagen in mein eigenes Denken und Handeln überführe. Und nicht vergesse, dass Instagram und Social Media und Plakatwände an S-Bahnhöfen auch dafür verantwortlich sind, wie ich mich wahrnehme, ob ich mich am Rand wahrnehme oder ob ich mich in der Mitte wahrnehme.
Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das sollte man sich unbedingt behalten? Also das ist schon mal, glaube ich, ein wichtiges Ergebnis, so die eigene Position zu reflektieren. Wäre interessant, jetzt mit den Menschen zu sprechen, die vor 140 Jahren die Fotos gemacht haben, wie die das gesehen haben, ob die das in irgendeiner Form reflektiert haben. Das geht heute leider nicht mehr. Aber was würdest du sagen, was ist noch das, was man sich auf jeden Fall behalten sollte von dem Thema, was man auch integrieren kann, vielleicht in die eigene Arbeit, ins eigene Tun?
Also ich finde, es ist immer wieder wichtig, sich klarzumachen, dass auch wenn wir jetzt hauptsächlich oder vordergründig mit digitaler Fotografie arbeiten, digitaler Fotografie auch diese Grundidee der analogen Fotografie immer eingeschrieben ist. Auch wenn wir wissen und das durchaus ja auch im politischen Diskurs spüren, es geht um Manipulation, Bilder werden gefälscht und es ist sehr einfach möglich, weil es unserem Device einfach schon, also wir können schon an unserem Smartphone das ja direkt tun, dass trotzdem wir ja nach wie vor Fotografie einen ganz hohen Wahrheitsgehalt zuschreiben, dieses Saeté, ja, es ist so gewesen.
Ja.
Und dass wir das nicht vergessen, dass nur weil es jetzt digital ist, dass das damit nicht verschwindet. Und dass das eigentlich was ist, womit schon die Gründerväter oder die Erfinder und Entdecker der Fotografie eine harte Auseinandersetzung geführt haben, weil das fing ganz schnell an, als auch da der Diskurs sich dann so teilte und dann sagt, nein, das ist alles nur unsere Wahrnehmung. Ich finde das immer wieder spannend, nicht nur über digitale Fotografie an sich zu sprechen, sondern auch zu überlegen, woher kommt es denn, dass wir unsere Wahrnehmung mit vier Ecken tatsächlich versehen haben?
Die Erfahrung hat wahrscheinlich auch jede und jeder von uns schon mal gemacht, wenn ein Foto von einem selbst gemacht wurde und man gesagt hat, so sehe ich doch gar nicht aus. Und dann wurden vielleicht nochmal zwei oder drei Fotos gemacht und irgendwann habe ich gesagt, ja, das passt jetzt zu dem Bild, was ich von mir selbst habe. Also da kann man ja vielleicht auch ganz gut erkennen, wie sehr sich gefühlt das gleiche Foto viermal aber doch stark unterscheidet, wenn man sich mit einer Person befasst, die man im Spiegel sehr häufig sieht. Und da merkt man dann, wie viel das auch ausmacht. Ein bestimmter Winkel, vielleicht der Blick nach links statt nach rechts, das kann ja sehr viel ausmachen. Wenn sich jetzt jemand mit dem Thema weiterhin beschäftigen will, dann ist natürlich ganz klar, dass alle sich deine Doktorarbeit besorgen und die lesen. Aber vielleicht gibt es ein paar Menschen mit ein bisschen zu wenig Zeit. Hast du noch einen Tipp für etwas, vielleicht etwas Kürzeres, ein Paper oder einen Podcast, den du empfehlen kannst, allen, die sagen, mit dem Thema möchte ich mich weiter beschäftigen und die Doktorarbeit von der Anna, die lese ich ein bisschen später.
Ja, ich verdiene ja nicht an den Büchern, die vom Verlag verkauft werden, aber ich habe einen Aufsatz veröffentlicht, indem ich etwa auf 10 Seiten nochmal zusammenfasse, was ich jetzt auch gesagt habe und was ich hier im Podcast ausgeführt habe. Das ist im Sammelband Anerkennung und Sichtbarkeit, Perspektiven für eine kritische Medienkulturforschung, unter anderem von Tanja Thomas, Professorin an der Uni in Tübingen. Die hat einen tollen Sammelband zusammen mit 4 KollegInnen gemacht und da fasse ich auf 10 Seiten nochmal zusammen zum Thema Blickregime von Behinderung in der Fotografie. Das kann man sich gut durchlesen, um das nochmal sich genauer anzuschauen. Und sonst ist es einfach auch wichtig, die Perspektive zu drehen und Menschen mit Behinderung selber zuzuhören. Ja, und tatsächlich da zum Beispiel Raoul Krauthausen zuzuhören, Laura Gehlhaar zuzuhören. Genau, Raoul Krauthausen hat auch einen Podcast, hat einen Newsletter. Also um auch das, was ich sage, sozusagen tatsächlich nochmal aus der Perspektive zu sehen, jener, die fotografiert wurden.
Anna, vielen Dank. Das war sehr interessant. Ich habe viel gelernt und wir sind gemeinsam einen blinden Fleck, von dem ich vorher nichts wusste, zu dem Thema fotografische Blickregime von Behinderungen anhand des Inklusionsparadoxes. Ich hoffe, der Platz ist lang genug, wo ich diesen Titel eingeben kann, aber das kriegen wir hin. Vielleicht kürze ich es noch etwas. Den sind wir gemeinsam losgeworden. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, die du uns gewährt hast. Und jetzt darf ich euch noch ans Herz legen, dass alle, die hier zugehört haben und die Annas Arbeit interessiert und die vielleicht dann auch schon den Artikel gelesen haben, gerne auch mal noch auf ihrer Webseite vorbeigucken können, auf annagrebe.de oder zum Beispiel auch auf Instagram, wo sie sehr aktiv ist, mit medien.politik.partizipation findet man sie da. Das habe ich dann auch alles nochmal in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr alles. Und wenn ihr mir eine Rückmeldung zu diesem Podcast geben wollt, dann kontaktiert mich gerne über Twitter @SimonLinder. Und ihr könnt mir natürlich gerne auch eine Mail schreiben an blinderfleck@simonlinder.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn natürlich gerne oder schreibt einen Kommentar oder, und darüber freue ich mich am meisten, wenn ihr überlegt, wer ist die eine Person in meinem Umfeld, die interessieren könnte, was die Anna da erzählt hat, und dann schickt ihr diesen Link. Vielen Dank fürs Zuhören diesmal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!